Episode 117 – Standardsituationen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber sitzt das YouTube-Wonderkind Stefan Adelmann. Hallo.
Hallo, Alex Stegisch. Warum bin ich ein YouTube-Wonderkind?
Ja, weil wir ja regelmäßig, weil wir regelmäßig unseren Podcast als YouTube-Video veröffentlichen, das schon mal. Aber vor allem ziehen wir einzelne Schnipsel raus und verpacken die in sogenannte YouTube-Shorts oder theoretisch machen wir das auch auf TikTok und auf Instagram. Mhm. Und da ist jetzt einst mal so ein bisschen mit Schub dahergekommen.
Bin ich viral gegangen?
Nein, so weit würde ich leider nicht gehen. Wär cool gewesen, hättest du verdient gehabt, hat aber nicht ganz gereicht. Ja. Aber dein Saga, dass in Berlin seit 1931 eigentlich keine Meisterschaft mehr gewonnen worden ist, das hat viele Leute interessiert.
Gut zu wissen.
Ja.
Ich hoffe, dass ich nicht mehr nur für Shorts jetzt dreht.
Ja, irgendwann schon wahrscheinlich, wenn die Aufmerksamkeitsspanne von unseren Leuten draußen weiterhin geht. Also was heißt von den Leuten draußen? Von uns zwei ja auch. Da werden wir so Podcasts machen, so Mikro-Podcasts mit 2 Minuten.
Finde ich gut.
Ja.
Bin dabei.
Aber jetzt machen wir mal einen langen, weil dafür sind wir eigentlich bekannt, dass wir lange Podcasts machen. Und zwar heute zu einem ganz speziellen Thema, Stefan.
Ja, bevor ich das heutige Thema ankündige, möchte ich gerne die Frage fragen, die, glaube ich, die ganze Welt, vielleicht nicht die ganze Welt, aber zumindest unsere Spielfrei-Community beschäftigt. Alex, wie geht's dir?
Danke, mir geht's wieder gut. Ich weiß nicht, ich habe bei der letzten Aufnahme offenbar irgendeine allergische Reaktion gehabt. Meine Stimme hat leicht versagt und ich war tatsächlich kurz davor, dass ich vom Sessel falle.
Wir haben tatsächlich sehr viele besorgte Nachrichten bekommen, sowohl per Mail an unsere Redaktionsadresse als auch persönlich. Als ich gefragt habe, okay, was ist mit Alex passiert? Seine Stimme hat immer mehr versorgt. Aber dir geht's gut?
Mir geht's gut. Also ein großer Dank an die Spielfreie Fitnessabteilung. Sie haben mich fit gespritzt oder so, hoffentlich zumindest.
Nur um zu wissen, dass du kein Double bist. Wie viele Kinder hat Alex Stegisch?
17.
Ja, sehr richtig.
Passt.
Na gut, aber du erfreust dich, du schaust blendend aus, du erfreust dich, beste Gesundheit, du dürftest nur kurz an einem massiven anaphylaktischen Schock vorbei schrammt sein. Mhm. Aber es geht dir blendend.
Ja, ich weiß gar nicht, was für ein Schock das ist, von dem du redest, aber es wird wahrscheinlich genauso gewesen.
Na, frag mich. Also, du hast mich gefragt, was heute das Thema des Tages ist.
Ja, abgesehen von meinem Gesundheitszustand.
Wir sprechen heute über das Thema Standardsituationen. Das heißt, wenn wir jetzt mal ich lade mal sowohl dich ein, mach mal die Augen zu. Ja. Lass die Augen zu. Ich lade alle unsere Spielfreihörerinnen und Hörer die Augen zu machen. Also vorausgesetzt, ihr seid nicht mit dem Auto oder sonst irgendwas unterwegs.
Ja, so gut, ja.
Und jetzt stellt euch vor, 92. Spielminute, ihr seid derjenige oder diejenige, die den entscheidenden Freistoß treten muss. Ich glaube, jedes Kind hat damals, das hat Fußball begeistert war, einmal den Traum gehabt, in der 92. Minute den entscheidenden Treffer zu machen. Wie jubelst, Alex Stegisch? Ja, okay, wie Luca Toni. Aber wir reden heute tatsächlich über den ruhenden Ball.
Ja.
Und also wenn die Faszination ruhender Ball und welche Rolle da die Standardsituationen im heutigen Fußball spielen. Und vor allem natürlich, es gibt keine Spielfrei-Episode ohne ein bisschen Geschichtsunterricht.
Ja.
Das ist eine lustige Geschichte, lila Launebär. Nein, aber wir schauen uns ein bisschen an, was für historische Entwicklung Standardsituationen genommen haben.
Du würdest damit sagen, es war nicht immer so wie jetzt?
Es war nicht immer so wie jetzt.
Seltsam.
Genau, das machen wir heute.
Ja, cool. Ich freue mich natürlich.
117.
In dem Episode. Fall das Richtige vorbereitet. Sehr geil. Ja. Aber bevor wir mit dem Standard zu unserem Thema kommen, reden wir immer ein bisschen so, was im Fußball in aller Welt passiert ist. Und ich habe da gleich mal ein paar Sachen mit. Bevor im Fußball in aller Welt sogar noch, gibt es heute mal ein großes Sonderlob, ein großes Dankeschön an die Technik, weil unser Kollege Schwarz war kurz da und hat alles Mögliche vorbereitet, hat dann aber unseren neuen Kollegen Noel übergeben, der uns heute durch die Sendung durchführen wird. Also vielen, vielen Dank. Ja.
Also wenn wir es irgendwie schaffen, alle, die uns da draußen zuhören und zu sehen, vor allem auf YouTube.
Und Spotify,
genau. Wir werden versuchen, wie bei 1, 2 oder 3, so ein Kamerakind Ring einblenden.
Für alle, die nicht wissen, was 1, 2 oder 3 ist, googelt das. Ja.
Ich glaube, dass unsere Community eine sehr hohe Schnittmenge hat zu wer kennt.
Prinzipiell ja, ich habe im Vorfeld mit dem Noel zum Beispiel drüber gesprochen, der hat es nicht kennt und der ist glaube ich Baujahr 2001, passt das? 2003? 99, ja.
Okay.
Ja, hat das nicht mal kennt. Also, gut. Nächstes Dankeschön geht dann gleich aus an alle unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, die uns extrem fleißig abonniert haben, nämlich sowohl auf YouTube, also vielen Dank, dass sind jetzt echt ordentliche Leute dazugekommen, aber auch unseren Spielfrei Newsletter, den es exklusiv auf spielfrei.at gibt, den Steilpass, den wir immer ergänzend zur Episode, also aktuell nur alle 14 Tage aussenden, das heißt, wir spammen euch da wirklich nicht zu. Es zahlt sich richtig aus, weil es gibt Dinge, die man aus rechtlichen Gründen oder aus technischen Gründen im Podcast nicht sagen können. Und das packen wir dann meistens in den Newsletter. Also von dem her, abonniert uns Steilpass auf spielfrei.at.
Genau.
Ja, und dann jemand, der sich, jetzt gebe ich das Danken an die andere Seite, nämlich jemand, der sich bei der Community bedankt hat. Die Rede ist von Arturo Vidal. Hast du zufällig mitgekriegt? Arturo Vidal ist zu seinem Heimatverein, jetzt weiß ich den Namen natürlich wieder nicht, Coco, glaube ich.
Colo-Colo,
danke. Colo-Colo, gewechselt. Und ich sag mal so, es fasziniert mich wirklich in mehrerer Hinsicht, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das alles abgelaufen ist, weil ich habe ja nur so ein Highlight gesehen mit 90 Sekunden oder so, aber in den 90 Sekunden ist er mit dem Hubschrauber am Mittelkreis gelandet, hat sich feiern lassen, hat dann eine komplette Ritterrüstung angehabt.
Genial, bis jetzt.
Ist mit der auf einem Pferd durch die Arena gereitet, um dann letztendlich mit einem riesengroßen Schwert und einer Krone am Pferd durch die Arena zu reiten.
Finde ich genial.
Und ich denke mir mal, wie lange könnte das dauern? Um 2-3 Stunden, weil der hat ein paar Kostümwechsel gehabt. Das muss ja ärger gewesen sein. Das ist
ungefähr so schauen deine Ideen aus. Ich mag das. Das Drehbuch kann von dir sein.
Ja, ganz ehrlich, ich muss gleich gemacht. Wenn ich mal überlegen müsste, wie ich möglichst kitschig einen Fußballabschied organisieren würde, ich würde es genau so machen. Jetzt erst mit dem Hubschrauber direkt am Mittelkreis dort landen. Dann warum, wenn ich schon reiten kann, warum nicht auf dem Pferd durch die Fußballarena durchreiten? Und ich meine, sagen wir uns ehrlich, ein Schwert und der Krone, das unterstreicht natürlich das Arturo Vidal
extrem. Ja. Ich würde es nur umdrehen, ich würde mit dem Hubschrauber davonfliegen und den Start so machen, dass der Arturo Vidal so wie Romulus und Remus quasi in seinem kleinen Korb irgendwie angeschwommen kommt und danach von irgendwelchen Wölfen oder von anderen Tieren, die es halt dort gibt, wo er
herkommt. Ja, das ist schon mal so ein bisschen aufwendiger vor, du brauchst ein bisschen Special Effects. Aber ja, wäre natürlich auch gut. Ja. Oder natürlich, was immer geht, ist hin mit falschem Sprung und dann weg mit
Hubschrauber. Ja, stimmt natürlich.
Ja, das ist zumindest das, was ich so aus der Fußballwelt mitgebracht habe, Stefan.
Ich habe tatsächlich auch mitgenommen und zwar oder mitgebracht in die heutige Episode. Und zwar habe ich ein Wort gelernt. Und zwar.
Bravo, Stefan.
Ja, und das Wort heißt Alleinvertretungsanspruch.
Aha.
Und zwar habe ich das gelernt am vergangenen Wochenende, wie ich mir die Partie Hertha BSC gegen HSV angeschaut habe. Und da hat sie dann den mitunter durchaus amüsante Spielunterbrechung gegeben. Wo extrem viele Hertha-Fans gegen diese Investorengeschichte protestiert haben und wahnsinnig viele Tennisbälle reingeworfen haben, was im Berliner Olympiastadion schon mal Leistung ist, weil du bist ja nicht nah dran.
Ja, stimmt.
Warum auch viele also Schleudern mitgenommen haben, habe ich extrem gut gefunden.
Ja, okay.
Und dann hat der Moderator ein bisschen darüber gesprochen, dass halt er der Meinung ist, dass die Kurven im Fußball sehr häufig einen Alleinvertretungsanspruch stellen. Sprich, sie sind diejenigen, die sich anmuten oder zugestehen, für den gesamten Verein zu sprechen. Sprich, der gesamte Verein findet es kacke, dass die Hertha jetzt dafür gestimmt hat, dass Investoren einsteigen. Mhm. Wie siehst denn du das, Alex Stegisch? Haben Kurven einen Alleinvertretungsanspruch?
Es ist natürlich so, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann geht es ja ein bisschen darum, dass die...
Wir sprechen für den ganzen
Verein. Genau, die zwar extrem laut sind, aber nicht extrem repräsentativ sein könnten für den ganzen Verein, oder? Kann man das so zusammenfassen? Ja, ich meine, natürlich, das ist schon ganz oft im Leben eigentlich so, oder? Dass die Lautesten sich am ersten durchsetzen. Und wenn du jetzt der Fan oder Teil einer aktiven Fanszene bist, dann wird das, was der Kurs rauskommt, sicher deiner Meinung entsprechend davon überzeugt. Du kannst aber natürlich, jetzt um einfach nur im Stadion zu bleiben, ein klassischer Längsseitenabonnent sein. Da bist du eh schon ein bisschen Feindbild sogar von meist oft von einer Fankurve. Und dann ist natürlich nicht mehr so klar, dass die dir repräsentiert. Ja. Von dem her kann ich das Argument schon nachvollziehen, natürlich, sicher.
Ja. Das eine, das ist das, was ich gelernt habe. Das andere, was mich wieder mal einerseits ein bisschen schockiert hat, aber andererseits ein bisschen amüsiert hat, ist, es gibt für mich wenige Dinge, die ich so unangenehm finde, wenn sich so deutsche Sportmoderatoren, wenn es so Spielunterbrechungen gibt, in so einen ewigen Monolog erstrecken, wie böse doch alle sind. Also die bösen Ultras, die bösen Fußballfans und so weiter. Und das war jetzt am Wochenende bei diesem Spiel wieder komplett der Fall. Das hat wirklich 30 Minuten gedauert. Die Unterbrechung war echt ewig. Ja, immer wieder dann, wer eine Bälle eingeschossen hat. Und der Moderator, ich weiß nicht, wer es war, hat sich dann wirklich angeschickt, halt auszuholen und hat quasi, warum die Fans und so quasi, das reicht jetzt da und die Fans, die zerstören den Fußball. Der Kollege hat mir heute in der Arbeit gesagt, dass, ich glaube, der Bild-Chefredakteur oder irgendwas gemeint hat, die Ultras lieben den Fußball nicht und so weiter. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, wow, in Deutschland werden die Sachen schon extrem hochgekocht. Das ist ungefähr so, wenn wieder irgendwo ein Pyro abzünden wird, ist dann wieder der Futter sofort der Skandal und gerade so, dass nicht das Höchstgericht eingeschalten wird oder was auch immer. Also ja, bleibt es ein bisschen easy, wirklich.
Ja. Ich meine, was man wirklich sagen muss, vielleicht jetzt noch als Gegenpol zu dem Ganzen, wissen möchte ich nicht, wie der Fußball ausschaut, wenn sie nicht ganz oft Fans gegen Ideen von vermeintlichen Visionären und mit Szenen und so weiter gestellt hätten. Also von dem her.
Absolut, absolut. Und es kommt schon auf die Protestform drauf an. Mhm. Reiße die Bude nieder und hatz das ganze Stadion ab oder wirf ich 500 Bälle ein, Tennisbälle, wo ständig irgendwer das holen hat müssen. Und es gibt Videos und Fotos, wo die Leute wirklich so Schleuder mitgebracht haben. Ja. Mit der schießen sie die Bälle rein. Und es macht schon ein bisschen auch da die Form des Protests aus, wie sehr ich finde, dagegen antreten kann. Natürlich kann ich sagen, es nervt. Mhm. Aber klar, nervt es jeden lang warten. Aber es ist halt immer so. Aber ich weiß nicht, wir sind ja wahrscheinlich auch
nochmal. Ja, aber ja, wenn, ihr draußen, Fans, ja. wenn ihr da draußen eine andere Meinung seid oder wenn ihr da was ergänzen möchtet, redaktion@spielfrei.at, schickt uns eine E-Mail. Wir versuchen alle unsere eingehenden E-Mails zu beantworten. Wir freuen uns echt immer extrem, wenn wir Feedback kriegen. Wir haben jetzt kürzlich, glaube ich, auf Instagram hat uns jemand geschrieben zur letzten Episode, da ging es ja um Berlin eben. Und da ging es darum, dass du gesagt hast, eigentlich sind traditionell Hauptstadtclubs sehr erfolgreich und Berlin ist da die große Ausnahme. Und der Fan, der uns da geschrieben hat, hat dann auf ein paar Städte hingewiesen, wo das auch nicht so ist, was auch nicht sehr erfolgreich ist. In Belgien zum Beispiel
gibt es. Ja, ich meine, du hast Brüssel und du hast Anderlecht natürlich.
Ja, Anderlecht zahlt vielleicht nicht mehr so richtig zum Dings.
Aber wie gesagt, wir sind jedes Mal sehr, sehr erfreut, wenn es uns irgendwas in die Tippselt und uns eine Mail schreibt.
So, Stefan, jetzt machen wir kurze Werbung. Wir haben ja kürzlich einen Partner gefunden in Manscaped und halten wir es kurz, oder? Halten wir es ganz kurz. Wenn ihr den Code spielfrei bei manscaped.com eingibt, dann kriegt ihr nicht nur 20%, sondern ihr kriegt ja gratis Versand. Wie du im Vorfeld schon gesagt hast, dir reicht ja
eins. Ich finde eins schon großartig. Dass wenn ihr euch für solches Equipment interessiert und euch vielleicht schon mal überlegt habt, ob ihr bei Manscaped einkaufen wollt, dann habt ihr jetzt die großartige Möglichkeit mit spielfrei, das ist ein relativ einfacher Code, so wird alles gesagt, nicht nur 20%, nein, auch gratis Versand zu holen. Genau. Was ihr dann tatsächlich auszahlt.
Ja, also. Und für alle, die uns nicht blind vertrauen, es soll so Leute geben, also hören wir ganz kurz, um was da geht. Also prinzipiell ist es so, es gibt einige Geräte, wie du schon gesagt hast, allen voran natürlich der Lawnmower 5.0. Den gibt es auch in einem coolen Performance-Package, wo dann schon ein Nasentrimmer auch dabei ist, der Haymaker und Cremen und Boxershorts und alles drum und dran. Und prinzipiell ist es dafür da, dass man sich im Intimbereich trimmen oder rasieren kann und damit halt eine gute Figur macht. Und was uns
Wo auch immer man damit auftritt.
Und was uns ja besonders gefällt, sind die ganzen technischen Spielereien. Ja, USB-C aufladen, Doppel-LED-Leuchte, damit man auch gescheit was sieht und so weiter. Also es ist wasserfest, man kann es in die Dusche mitnehmen. Also es ist ja wirklich von vorn bis hinten durchdacht.
Also es ist schon fast wildlife-fähig.
Eigentlich schon, ja, bis auf das, dass man es halt trotzdem aufladen muss. aber ansonsten ja. Also, wenn euch das interessiert, auf manscaped.com gibt es mit dem Code spielfrei 20% Rabatt und gratis Versand. Ende der Werbung. Und damit, hätte ich gesagt, gehen wir zu unserer ersten Rubrik.
Das Getränk der Episode.
Stefan, letzte Woche hast du mich überrascht mit einem absoluten Influencer, glaube ich, kann man sagen, Influencer-Streamer, YouTuber-Drink, nämlich dem, ich habe schon wieder vergessen, wie hat's geheißen?
Du fragst mich Sachen, das ist blau war es,
das andere war rot. Getränk vom Logan Paul.
Ja, weiß es nicht mehr.
Ich weiß jetzt auch nicht.
Irgendwas, was wir kennen.
Genau, und jetzt haben wir gesagt, wir brauchen da ganz dringend irgendeinen bodenständigen Gegenpol. Und dann haben wir jetzt überlegt, was kennen wir beide aus unserer Kindheit? Und da habe ich natürlich auf was Gutes geschossen.
Ist es vielleicht wuchtig-fruchtig? Es ist wuchtig-fruchtig.
Orangensaftlimonade aus Österreich.
Es ist eine wuchtig-fruchtige Orangensaftlimonade aus Österreich.
Eine Fruchade, ja.
Wow!
Ja dann.
Danke,
ja,
Alex.
Mal kurz.
Und sogar gekühlt.
Und Prosten auch vielleicht, ja. Cheers.
Hm. Köstlich, oh ja. So schaut ungefiltertes, echtes Feedback aus von mir. Mm, köstlich, oh ja.
Köstlich, oh ja. Es ist vor allem echt arg, es ist eigentlich relativ süß, aber es ist bei Weitem nicht so süß wie das, was letztes Mal
stimmt, ja.
Also finde ich, passt sehr gut, ja. Und wärmt uns bereits perfekt auf für unsere nächste Rubrik und das sind die großen 10.
Wird die Sendung heißen, die Großen, die Großen, die Großen 10, yes, ja.
Yes, ja, die großen 10 Spieler, die man nicht Standardsituationen ausführen lassen würden. Habe ich es richtig gesagt?
Ich weiß es nicht.
Ja.
Die Idee ist von dir gekommen.
Ja, obwohl es so merkig ist.
Nachdem du mehrmals, wenn ich dich gefragt habe, wie heißt unser heutiges Thema, immer mir was anderes gesagt hast, glaube ich, dass das ist aktuelles jetzt, oder?
Ich glaube, das passt.
Die großen 10 Spieler, die wir nie eine Standardsituation ausführen lassen würden.
Genau.
Wollen.
Und
hätten.
Jetzt hätte ich gesagt, bevor wir jetzt da ins Detail gehen, erklärst du mal, was sind die großen 10, wie gehen wir das an und so weiter.
Also für alle, die zum ersten Mal uns zuhören oder die von Episode zu Episode alles vergessen, kann ja beides durchaus sein. Die großen 10 funktionieren so, dass der liebe Alex und ich zu einem Thema unserer Wahl uns 10 Antwortmöglichkeiten überlegen. Der Alex hat 5 Plätze, ich habe 5 Plätze, das ergibt die großen 10. Wir wissen jeweils nicht, was der andere hat, aber wir wissen, dass es lustig ist. Und heute geht es, wie gesagt, um die großen 10 Spieler, die wir niemals eine Standardsituation ausführen lassen würden, könnten, hätten, wären.
Mhm.
Sag ja, wie lautet der heutige?
Das passt, das, ja.
117. Episode, das ist eine ungerade Zahl, da beginne ich. Okay,
so,
alles
so
klar.
Ist es, so ist es.
Mein Platz 5, lieber Alexander, der großen 10 Spieler, die wir nie eine Standardsituation ausführen lassen würden, ist Edin Dzeko.
Okay.
Aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, er der Spieler ist, der im 21. Jahrhundert unter all den Profis im großen Stil, glaube ich, die höchste Fehlschussquote beim Öfer hat.
Okay.
Ich glaube, er hat 58% aller Öfer vergeben.
Wow, das ist viel.
Das ist tatsächlich viel und er hat, glaube ich, irgendwie 12 oder 15 Öfer geschossen, aber hat, glaube ich, ungefähr 10 vergeben.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, wenn jemand so schlecht aus 11 Metern aufs Tor treffen kann, dann ist es, glaube ich, noch viel schlechter, wenn es dann, keine Ahnung, einen Freistoß schießen lässt oder einen Corner schießen lässt oder was auch immer.
Mhm.
Deswegen hat das bei mir dann relativ schnell auf die Liste geschafft.
Ja,
Edin Dzeko. An und für sich großartiger Typ.
Ja.
Also im Sinn von, ich weiß nicht, wie er so privat drauf ist, aber als Stürmer und als Spieler absolut ikonisch.
Also cool, vor allem auch in den letzten Jahren seiner Karriere noch.
Ja, absolut.
Gut performt, ja.
Immer wieder cool.
Ja.
Das ist mein Platz 5. Was ist dein Platz 5?
Platz 5, da nehme ich mir gleich mal einen Goal her, damit ich das auch ausprobiert habe. Wen würde ich auf keinen Fall schießen lassen, in jeglicher Form und alle keinen.
Mhm.
Ich hätte Angst um alles und jeden, wenn der da anläuft. Also Freistoß, vielleicht schreit dann durchrennen, das könnte man da irgendwie am ersten vorstellen, aber ich bin ja schon nicht davon, oder wir sind beide schon nicht davon überzeugt, dass der Manuel Neuer allzu gut am Fuß ist. Obwohl er das selber immer wieder behauptet.
Der Mythos, Mann.
Ist wirklich Mythos,
der Mythos,
ja.
Manuel Neuer ist extrem gut im Fuß.
Aber der Oli Kahn hat in Fuhrschau hauptsächlich um Stürmer niederzutreten gehabt. Ja. Von dem her würde ich keine Startsituation
ansehen. Ja. Für die nachvollziehbar, muss ich sagen.
Gut, dein Platz 4,
Stefan. Mein Platz 4, mir ist relativ schnell ein Spiel in Erinnerung gekommen, der mir damals, wie als junger Sturmfan im Stadion war, ganz oft alle Nerven kostet hat. Weil er ungefähr jede Flanke hinter das Tor geschlagen hat.
Mehrt hat immer Flanken hinter
nein,
Tor?
Nein, nicht Mehrt Minnermann. Thomas Kramer.
Oh.
Thomas Kramer, absolute Sturmlegende für mich natürlich.
Ja.
Aber hat mir alle Nerven gekostet, weil er, glaube ich, wirklich jede Flanke hinter das Tor geschlagen hat.
Mhm.
Und ich mir dachte, den würde ich tatsächlich nie irgendeinen Standard ausführen lassen. Geschweige denn, wenn es wichtig wird.
Ah ja.
Also so, in der 94. Minute, du musst noch eins machen und du schickst, wenn schickst, zum Corner aus. Du schickst nicht Thomas Kramer.
Ja, das verstehe ich.
So habe ich lustig gefunden.
Wahrscheinlich hättest du zu dem Zeitpunkt schon längst austauscht gehabt.
Ja, vermutlich.
Ja. Weil da brauchst du irgendwelche Gewaltspieler. So wie in meinen nächsten Spieler.
Oh, gute Überleitung, Alex Stegi. Was ist dein Platz 4?
Pepe.
Oh, ja, ja, ja.
Du kannst ihn keinen Standard ausführen lassen, weil du brauchst ihn auf der anderen Seite vom Standard. Und das ist tatsächlich wurscht, ob es um einen Elfmeter geht oder um einen Freistoß. Du willst, dass der auf der anderen Seite von dem Ball ist, der daherkommt. Du willst nicht, dass ein Server schießt, weil ich glaube, er grätscht ihn einfach durch eine. Und das ist, vielleicht geht sich das beim Elfmeter aus, aber es geht sich sonst nirgends aus.
Ja, finde ich gut.
Pepe ist, glaube ich, sogar noch aktiv, oder?
Ja, der spielt in Portugal, glaube ich, wieder. Spielt er nicht sogar bei Porto wieder?
Ja, möglich ist, ja.
Mir kommen vor, die ganzen alten Legenden, zu denen er ja wirklich zweifelsfrei
gehört. An dieser Stelle wieder Bildungslücken schließen und dann Redaktion at spielfrei.at.
Nein, ich glaube, er spielt in Porto, weil er ist ja, der Angel Di Maria spielt mittlerweile, glaube ich, für Benfica wieder. Mhm. Und der Pepe, glaube ich, ist zu Porto gewechselt wieder.
Ja, wir müssen uns einmal irgendwann vielleicht die portugiesische Liga ein bisschen anschauen.
Portugiesisch. Ja. Okay, mein Platz 3.
Bitteschön.
Wer aus meiner Sicht nie mehr einen Elfer schießen oder sollte oder allgemein keine Standards mehr schießen sollte, ist Paul Pogba. Nicht, weil er es nicht kann, ja, genau deshalb. Erstmal, weil er extrem nervig immer feiert, wenn er was gemacht hat.
Deppen nennt man das.
Ja, ja, das mag schon sein. Und das Zweite ist, sein Anlauf beim Elfer hat mir immer jegliche Nerven gekostet. Ungefähr so, wie wenn Thomas Kramer Flanken schießt, hat der Anlauf von Paul Pogba mir jedes Mal alle Nerven gekostet, weil ich mir gedacht habe, ich halte das nicht aus, du hast jetzt so deppert.
Ja.
Auf der anderen Seite, nachdem er jetzt eh, glaube ich, noch länger gesperrt ist, glaube ich, wird er auch so schnell keinen Standard mehr schießen. Ich glaube, der hat seine Karriere insgesamt ziemlich abgeklärt. Mhm. Ich meine, wird ihm vielleicht auch komplett egal sein, weil er sich denkt, okay, mir egal, was
Adelmann denkt. Generell muss man sagen, ab dem Zeitpunkt, wo sein Bruder, glaube ich, versucht hat, ihn zu entführen oder so, oder mit wegen Entführung zu erpressen,
was?
Irgendwas in die Richtung.
Okay.
Ich glaube, da ist dann wirklich einfach, da ist dann sicher auch schwer, sich Fußball zu
machen. Wirklich?
Das ja, ist da passiert? Ist ganz viel verrückte Sachen gegeben.
Aber Paul Pogba hat noch immer für mich vielleicht die beste Flanke aller Zeiten geschlagen. Das war, was war denn das damals auf dem Giroud, also WM-Spiel? Muss ich mal sagen, wenn es das jetzt nicht gleich vom Geist
ist. Ja, das habe ich tatsächlich nicht vermarktet.
Wo er diese unfassbare, ich glaube, hoffentlich viele unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen es gerade.
Ja, es ist wichtig, dass man jetzt beim Video einsteigt.
Diese unfassbare Kurven in seiner Flanke zusammenbracht, war ganz großartig.
Ja, okay.
War, glaube ich, irgendein WM-Spiel oder EM-Spiel. Was lachst
du? Ja, wegen meinem Platz 3. Ich habe gerade angeschaut.
Lieber Alex, lass mich anders ankündigen. Was ist dein Platz 3 der großen 10 Spieler, die wir nie eine Standardsituation
haben? Da muss man jetzt, das ist kein Mainstream-Spieler, da muss man jetzt ein bisschen in der Materie drinnen sein. Aber wenn ich dir sage, dann fangst du gleich zum Lachen an, weil du kennst den Vinnie Jones.
Ah, ja.
Vinnie Jones ist unter anderem dafür bekannt, dass er die schnellste gelbe Karte der Welt kassiert hat, in der 4. Sekunde. Er ist einfach vom Mittelkreis hingesprintet und hat ihn einfach reingehackt. Also Sheffield United, Legende, oder? Oder Wednesday Sheffield?
Nein, Sheffield
United, glaube ich, ja. Und einfach generell als Bad Boy des Footballs bekannt, hat sehr viele Platzverweise gekriegt, ich glaube in seiner Karriere über 20.
Aber war ja erfolgreicher Schauspieler dann, oder?
Ist dann Schauspieler geworden und jetzt noch Moderator, also ist noch immer im aktiven Showbusiness. Aber, und wenn der No-Business als Showbusiness ist, ist auf jeden Fall auch No-Business für ihn beim Ausführen von Standardsituationen. Wobei, sagen wir es ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt gar nicht, ob man es nicht vielleicht eher ein bisschen kennt. Ich habe mir einfach in einer dieser vielen Listen, die ich so durchstöbert habe, gefunden und gedacht, den muss ich jetzt mal in die großen 10 verpacken, weil er wirklich ein sehr besonderes Kaliber ist und weil er zumindest nicht für viele kleine Technik steht. Ja.
Finde ich gut.
Ja. Platz 2, Stefan.
Mein Platz 2, der Spieler, den ich mit am wenigsten aushalt und der mich unglaublich nervt, wenn er auch was feiert, wenn er ein Tor geschossen hat, deswegen würde ich nie Freistoß schießen lassen oder was auch immer, Joshua Kimmich. Sicher kein schlechter Kicker, aber fällt für mich ein bisschen in die Kategorie, so gut wie er hochgehoben worden ist, finde ich nicht. Mhm. Ich glaube, gerade die letzten paar Jahre haben mir wieder gezeigt, er hat seine Stärken, aber nicht seine spielentscheidenden Stärken, finde ich.
Ja.
Und er hat, weiß ich nicht, er hat sicher nicht die schlechtesten Standards. Aber ich halte das einfach nicht aus, wenn er Joshua Kimmich Jubel zu sehen, habe ich immer ganz schwierig gefunden.
Was hältst du davon, wenn wir ihn noch bereichern durch einen speziellen Torjubel und ihm das Siu von Ronaldo
geben? Ja, das wäre eigentlich.
Das wäre sehr gut zu ihm
passen. Das würde mir auch sehr taugen, ja.
Das würde gerne. Das sollte man sowieso öfter machen.
Ja.
Okay, Platz 2 bei mir. Habe ich mir wieder einen ausgesucht, der sicher nicht dafür bekannt ist, Edeltechniker zu sein. Ich würde sogar so weit zu gehen, dass ich sage, das ist der Spieler, der mit aus dem Talent, das er hat, und ein gewisses Talent im Fußball hat er absolut, 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 aber es ist kein spielerisches gewesen und mit, aus der Hinsicht hat er, glaube ich, das Maximum rausgeholt. Jetzt
bin ich gespannt.
Was man sich vorstellen kann. Gennaro Gattuso. Mhm. Gennaro Gattuso ist der Bilderbuch-Sechser, den es gibt. Wenn wir vorher waren wir schon beim Augen aufmachen und visualisieren. Im Vorfeld haben wir extrem gelacht, weil wenn man an besondere Freistöße denkt, dann denkt jeder als allererstes an Roberto Carlos. Also alle, die wir heute gefragt haben, haben es allererstes Roberto Carlos gesagt. Und wenn du an einen Gattuso denkst und die Augen zumachst, dann siehst du die wunderschönsten Gretchen. Du siehst, wie er Spieler abläuft, du siehst, wie er alles gibt.
Also, ja, und wie er mit dem Schiedsrichter diskutiert.
Wie er mit dem Schiedsrichter diskutiert, ja. Wie er gelbe Karten kassiert. Dazu gibt es noch die wunderbaren Geschichten rund um Andrea Pirlo, eines der größten Hobbys im Leben von Andrea Pirlo war es, im Gattuso Streiche zu spielen. Also von Gewand in der Garderobe anpicken, über Wasserkübeln, die er irgendwie drüber geschickt kriegt. Es gab nichts, was nicht gegeben hat, was der Andrea Pirlo nicht für den Gattuso eingefädelt hat. Und das ist, finde ich, ist eine sehr wunderbare Geschichte. Ja. Mein Platz 2. Stefan, jetzt geht's aber um.
Mein Platz 1 der großen 10 Spieler, die wir nie eine Standardsituation ausführen lassen würden, ist David Schneck. Aus zwei Gründen. Also David Schneck, seines Zeichens Linksverteidiger oder linker Außenbracker, wie man das bei uns im Podcast.
Wuchtiger Außenbracker.
Wuchtiger linker Außenbracker des SK Sturm. David Schneck, aus zwei Gründen würde ich ihn keinen Standard mehr schießen lassen. Erstes Mal, er könnte jetzt auf einen Standard zu schießen und würde sagen, er hat den perfekten Elfer geschossen.
Er hat den perfekten Elfer geschossen.
Ja. Und alles, was jetzt kommt, wird nicht mehr so gut sein wie der Elfer, den er geschossen hat.
Ich glaube, dass er zu dem Zeitpunkt seinen inneren Ivo Zavastić visualisiert hat.
Ja.
Der Ivo hat immer gesagt, wenn man Eckball ganz fest in die Ecke schießt, in die Ecke schießt, hat der Goalie eigentlich eine Chance. Ja, ja. Und das hat sich der Schneck dort auch gedacht.
Ja, wirklich, ja. Das war beeindruckend. Das ist der erste Grund, warum David Schneck aus meiner Sicht nie mehr Standardsituationen schießen sollte. Und der zweite Grund ist, ich glaube tatsächlich, David Schneck hat so einen binären Fuß, einen 0- oder 1er Fuß. Der kann mit seinem Fuß.
Haben nicht alle Leute binäre Fuß?
Nein, was ich damit sagen will, ist, er kann keine unterschiedlichen Intensitäten in den Schuss einstecken. Bei dem gibt es nur wie bei so einem Tipkick-Mandel. Du kannst draufkicken und es kickt die ganze Zeit. Und denn seine Bälle sind nicht temperiert. Der kann nur mit Full Wrist durchziehen. Egal, ob er auf 20 Meter spielt oder auf 50 Meter spielt, er zieht immer voll durch. Und David Schneck kostet mir, wenn es um die Sachen geht, ist jetzt der Saisonauftakt, ich dürfte über Weihnachten ganz vergessen haben, wie sehr mir das Aufbauspiel von David Schneck immer wieder alle Energie kostet. Aber hat gleich jetzt im ersten Cup, die hat es mir gleich wieder sehr viel Energie gekostet. Aha. Und mit seinem 0-1er Fuß, was er da hat, es gibt voll durchziehen oder nicht schießen, war der eine Elfer auswärts gegen Salzburg im Cup, war natürlich perfekt, aber ich würde ihm insgesamt raten, nie mehr einen Elfer oder einen Standard schießen zu lassen.
Das hast du sehr schön ausgeführt, ja. Ich werde in Zukunft überhaupt nur moderieren als Meister des binären Fußballs. Stefan Adelmann. Ja, so, mein Platz 1. Ein Namenskollege von dir, lieber Stefan.
Es gibt keinen Adelmann.
Es gibt einen anderen
Stefan Meyerhofer.
Natürlich.
Und ist er wirklich im Major raten?
Im Major ist auf Platz 1 bei mir. Und für alle, die nicht wissen, warum, würde ich an dieser Stelle ganz gerne empfehlen, das Highlight-Reel von Stefan Meyerhofer zum Donauwalzer.
Gegen Litauen, glaube ich, war das?
Ja, ich weiß es
nicht. Ich glaube, jeder kennt das wieder.
Ich glaube nicht, dass es jeder kennt. Ja? Ich glaube, dass vor allem viele schon wieder vergessen haben, weil ich habe es selber vergessen gehabt, bis ich es mal wieder angeschaut habe. Und ich habe mir vor vier Tagen habe ich angefangen, mich vorzubereiten für den Podcast. Und da habe ich dran gedacht und habe dann irgendwie an Meyerhofer gedacht und Standardsituationen und so. Und dann habe ich mir das angeschaut und seitdem habe ich es mir jeden Tag angeschaut. Ich werde es mir auch morgen wieder anschauen.
Es ist ein absolutes Highlight der Fußballgeschichte.
Und wahrscheinlich wird es auch in den Newsletter reinfinden. Also jeder, der es nicht selber googeln mag oder nicht weiß, um was es geht, der abonniert am besten schon einen Steilpass auf spielfrei.at, weil das werden wir auf jeden Fall einpacken. Mein Platz 1, Stefan Meyerhofer, ist nicht der Edeltechniker.
Nein, kann man so sagen.
Gut, das waren die großen 10 und damit geht es jetzt dann auch schon in unser Schwerpunktthema.
Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Lieber Stefan, die Geschichte und ich, wir sind ein bisschen auf Kriegsfuß, ich merke mir nur Sachen, die in der Zukunft passieren. Das heißt, fangen wir mal an, hol mal aus. Wie kam es eigentlich dazu, dass wir jetzt Eckbälle haben, Freistöße haben,
Elfmeter,
Einwürfe, Anstoß kann man auch noch.
Ja, aber das sind die wesentlichsten. Also du hast die Big, was sind's, die Big Four, hast du ja schon genannt.
Ja.
Öfer, Freistöße direkt und indirekt, Corner und Einwürfe.
Ja.
Jetzt braucht man natürlich jetzt nicht in unserem Podcast erklären, was Standardsituationen sind. Das,
nein, das setzt man
Wissen voraus. Unsere ja, Leute.
Das ist Standardwissen.
Das Wort natürlich ist selbst interessant, Standardsituationen, weil es halt einfach der Ablauf dann dementsprechend standardisiert ist. Sprich, das Spiel wird unterbrochen und es ist ganz klar, wie es weitergeht. Das heißt ja Standardsituation. Und du kannst dementsprechend natürlich deine Vorbereitungen treffen. Du kannst deinen eigenen Ablauf standardisieren. Aber ich möchte nur ganz kurz, es wird jetzt wirklich kein historischer Monolog oder was auch immer, es soll uns gar keiner einschlafen. Aber das Lustige ist tatsächlich, Standardsituationen gibt es im Fußball, seit es einen Fußball gibt. Wenig überraschend, weil irgendwelche Regeln hat sie gebraucht.
Ja.
Und schon diese 1866 definierten Sheffield Rules.
Das muss man sich mal vorstellen, das ist noch vor der FA.
Das ist noch, genau, und das ist zu diesem Zeitpunkt, wo dieser Volkssport Fußball sich dann aufgedröselt hat in mehrere Richtungen. Mhm. Ich glaube, es waren 6 oder 7 Richtungen. Das hat dann den Association Football Game, also den Soccer, wenn wir ihn kennen, den Fußball. Dann hat es Rugby Game, American Football und so weiter und so fort. Und zu dem Zeitpunkt hat es schon Eckball und Freistoß gegeben. Und es hat dann tatsächlich, hat man dann über 30, 35 Jahre lang so weitergespielt, ohne bis dann der Einwurf erst ins Spiel gekommen ist. Also das heißt, das ist dann, hat dann 15 Jahre hat das gedauert, bis dann der Einwurf ins Spiel gekommen ist. Das heißt, bis dorthin hat man eigentlich nur mit dem Eckball und mit dem Freistoß gearbeitet. Und unser allseits geliebter Elfmeter, der ist tatsächlich erst 1891 dann auf Ansuchen des irischen Fußballverbandes dann quasi hinzugefügt worden. Mhm. 1891, das dort hat man wirklich schon 25 Jahre lang Fußball gespielt, Association Fußball hat man dann Elfmeter. Und jetzt kommt das Allerlustigste, das habe ich tatsächlich recherchiert oder bin dann draufgestoßen. Der Elfmeter als Elfmeterpunkt war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt. Sondern da was man damals,
Linie, gell?
Genau so ist es. Da gab es diese Elfmeterlinie, die quasi parallel zur Torlinie sich über das ganze Spielfeld Breite gezogen hat.
Es hat auch keinen Strafraum gegeben.
Ja, und du hast quasi als Schütze, hast du selbst wählen können, auf welchen Punkt dieser Linie du schießen hast können. Ja. Was mich dann zu der Frage gebracht hat, welcher Spieler oder Spielerin, ich meine, zu dem meistens Spieler, hat ganz außen aufgelegt.
Ja, ganz außen wahrscheinlich. Aber du hast das ist vielleicht ein bisschen.
Ja, genau. Und die Torhüter haben bis zu 5 Meter sich hinausbewegt.
Das ist ziemlich geil, ja.
Also, das habe ich erst einmal so großartig gefunden und es war dann echt einige Jahre später, es war dann 1902, ist dann wirklich diese Elfmeterlinie zum Elfmeterpunkt umgewandelt worden. Und das habe ich eigentlich extrem kultig gefunden, dass ich mir gedacht habe, eigentlich würde es ein sehr sexy Experiment finden, wenn du solche Sachen wieder machen würdest.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Es war vielleicht ja mit unterschiedlichen Wertigkeiten, so quasi, wenn du sagst, okay, in dem Bereich zählt so viel, in dem Bereich zählt
mehrere Tore?
Ja, weiß ich nicht.
Weiß ich nicht, das ist scheinbar kompliziert.
Findest du?
Ja, vielleicht. Muss man
aber das habe ich auf jeden Fall ganz, ganz großartig gefunden.
Ja. Was wir ziemlich lustig gefunden haben, waren die Anfänge der Eckballregeln. Hast du mit dem ein bisschen beschäftigt? Das war ja nämlich nicht immer so, dass es einen Eckball gegeben hat. Also es hat schon immer diesen vermeintlichen Corner gegeben, aber es war nicht immer so, dass der von der Seite ausgeführt worden ist oder halt Abschluss gewesen ist. In einer Zeit lang war es so, dass die verteidigende Mannschaft, wenn sie den Ball ins Out geschossen hat, der angreifenden Mannschaft den Ball zurückgeben hat müssen und die ihren eigenen Abschluss ausführen haben müssen.
Das heißt, wenn ich absichtlich ins eigene Tor ausgeschossen habe, hast du einen Abschluss dann gekriegt?
Und du hast das sofort erkannt. Wirklich? Wenn ich absichtlich ausschieße, kann ich das Spiel ganz schön verzögern. Also,
wirklich? Ja,
das war eine der ersten Regeln, ja. Und ich habe halt ein bisschen recherchiert, habe mir da ein paar Videos angeschaut. Das war ziemlich witzig, weil da haben halt Leute ums Verzweifeln wirklich ein Tor verteidigt. Weißt du, seinerzeit noch keine Rückpassregeln und gar nichts. Der Goalie hat so viel Arbeit auch geleistet, ja. Und wenn sie sich nicht mal ausgesehen haben, haben sie einfach seitlich ausgeschossen. So, der Druck geht einmal aus dem damals noch nicht vorhandenen Strafraum weg vom Tor.
Aber das findet
leichter, leichter. Und dann sind sie irgendwann draufgekommen, das macht natürlich keinen Sinn, weil das ist ein bisschen, das ist taktisch schwierig, wenn man da jedes Mal 70 Meter verliert, wenn man eins rausschießt. Ja.
Ja, das ist lustig. Wenn jetzt der Elfmeter, der die Standardsituation schlechthin ist, können wir uns auf das einigen?
Ja.
Ist der Elfmeter die Standardsituation schlechthin?
Ja, natürlich, ja.
Dann ist was das spannendste Erlebnis? Elfmeterschießen.
Ja.
Das gibt es tatsächlich seit den 1970er Jahren.
Gar nicht so lang.
Gar nicht so lang, habe ich mir auch gedacht. Jetzt hat man 1902 führt man den Elfmeter mit dem Elfmeterpunkt ein und dann hat es tatsächlich über 60 Jahre, fast über 70 Jahre gedauert, bis man das Elfmeterschießen eingeführt hat. Bis dorthin hat es dieses klassische, was man kennt, Spielentscheidung durch irgendwelche anderen Alternativen wie Münzwurf,
Wiederholungsspiel
und so weiter. Bis man dann irgendwann gesagt hat, hey, wir haben ja eigentlich was ziemlich Lustiges, wie das Öl verschießen. machen wir doch daraus ein 5 gegen 5. Mhm. Und es war dann tatsächlich das, das erste wirklich große Spiel, das im Elfmeterschießen entschieden worden ist, ist ja dann das EM-Finale 1976 gewesen.
Die Deutschen, oder?
Genau, die Deutschen, ja. Und wo man vielleicht auf den ersten Blick jetzt da nicht viel Bekanntes vom geistigen Auge hat, mhm, wo man dann, wenn ich sage Panenka, ja, hat man dann relativ schnell ein Bild vom geistigen Auge und Uli Hoeneß, der den Ball quasi ins Niemandsland geschossen hat. Ja, dieser legendäre Uli Hoeneß.
Das kennt man aus dem Elf-Leben-Podcast.
Genau, ne? Genau. Und dann eben der Panenka mit seinem legendären Panenka-Öfer.
Für alle, die das nicht wissen, man läuft an, tut es, als ob man in irgendein Eck vorgeschirrst und. Nein, nichts, Blödsinn. Panenka war ja Handball.
Eine Scherzel. Nein, eine Scherzel.
Wahrscheinlich Scherzel, okay, ja. Genau, und man scherzelt dann ganz locker in die Mitte eine. Aber wenn du denkst, eigentlich so berühmt, oder wenn man so will, eigentlich die berühmteste Elfmeter-Variante, die es so gibt, ist relativ rasch beim ersten Elfmeterschießen
ja, sozusagen. Ja, aber an der ersten.
Absolut.
Das heißt, die Standards hat es schon immer gegeben, aber sie haben immer eine gewisse historische Entwicklung gehabt. Und es wird auch sicher nicht der weiße letzter Schluss sein, so wie es jetzt da ist.
Ja.
Und man merkt ja, bei der FIFA hat man immer wieder Lust, Dinge zu verändern. Eine besondere natürlich Dynamik hast du dann nochmal eingebracht, wie dann jetzt dann plötzlich der VAR natürlich auch noch reingekommen ist. Jetzt, hat nur indirekt was mit Standards zu tun. Aber natürlich, wenn du weißt, und das führt uns eh schon ein bisschen zum nächsten Punkt, welche Rolle haben Standards im modernen Fußball,
ja,
dann spielt es natürlich eine große Rolle, ob du jetzt zusätzlich noch Video Assistant Augen hast, der auf das Spiel drauf schon, um im gegebenenfalls auf Elfer zu entscheiden.
Ja.
Wir haben uns ein bisschen angeschaut, die Rolle vom aktuellen, von den Standards im aktuellen Fußball. Und es gibt ja ein bisschen so diesen Mythos, dass Standards eigentlich für die Mannschaften da sind, die technisch minder bemittelt vielleicht sind.
Ja, da ist
also
es immer sehr
gut. Dieses klassische, was du schauen, dass du einen Freistoß zirkst und dann versuchst, ihn irgendwie einzuscherzeln oder was auch genau, immer.
Und dann stößt du wieder mit Flight.
Genau, und dann stößt du wieder hinten ein. Ist ein bisschen der klassische englische Kick and Rush, ja, irgendwo, was du an die Stokes dieser Welt vielleicht denkst oder was auch immer. Wir werden dann nachher noch sehen, mittlerweile hat sich das echt ziemlich gedreht, aber zumindest weiterentwickelt, dass mittlerweile die besten Mannschaften auch in den Kategorien ganz vorn dabei sind.
Ja.
Und was vielleicht auch ein bisschen interessant ist, und ich glaube, das hast ja du auch rausgesucht, es hat ein bisschen so dieses Gefühl, dass der direkte Freistoß so das Wichtigste ist, so quasi in den Anteilen der Tore, die erzielt werden.
Okay.
Aber es ist ja dann tatsächlich, glaube ich, die Zahlen geben das ja gar nicht so wirklich her, oder?
Das habe ich jetzt tatsächlich nicht angeschaut, das musst du jetzt erzählen.
Ach so, okay. Ja. Also, und zwar geht es darum, man hat sich angeschaut, die Tore, die in der Bundesliga in der Saison 2020-2021, bei der EM 2020 und in der Premier League 2021-22 erzielt worden sind.
Ah, ja.
Und man merkt, oder man sieht über alle Turniere hinweg, es sind immer ungefähr 20% aller Tore entstehen aus Standardsituationen heraus. Aber nur 0,5 bis 1% oder 1,5% sind aus einem direkten Freistoß. Das heißt, es ist unter all diesen Tor nach Eckball, Tor nach indirekten Freistoß, Tor nach direkten Freistoß und Tor nach Elfer, das mit Abstand am wenigsten präsente Standardtor. Mhm. Das heißt, man glaubt ein bisschen, dass der Wunderwurzler, der da jeden Freistoß eindruckt und so weiter. Das ist eigentlich, ich würde jetzt sagen, nicht eine aussterbende Gattung, das nicht. Aber es passieren viel, viel mehr Tore nach Eckbällen, es passieren viel, viel mehr Tore nach indirekten Freistößen, als es den Klassiker gibt, der dann aus 20 Metern irgendwie ins Kreuz haut.
Du brauchst dann auch schon so Legenden des Freistoßes wie Beckham oder so. Die haben verhältnismäßig gar nicht so viel Freistöße geschossen. Also ich habe mir das immer angeschaut. Der Beckham hat in seiner Karriere, glaube ich, 40 geschossen.
Freistoßtore.
Da denkt man irgendwie an viel, viel mehr. Und zählt aber gleichzeitig zu einem der Besten. Ja. Da gibt es dann noch in die 70er Jahre Pelé und so, die noch wesentlich besser waren. Und dann hast du es aber schon fast die Listen. Also das überschätzt man auf jeden Fall. Und klar, Elfmeter sind eine klare Geschichte. Die werden oft auch nicht direkt zu so Standardstatistiken dazuzählt. Und ansonsten natürlich Eckbälle sind sicher sehr gefährlich.
Ja. Also du hast beim Eckbällen im Schnitt zwischen 7% und 9% aller Tore entstehen aus Eckbällen heraus.
Mhm.
Und das ist, wie gesagt, deutlich weiter vor den direkten Freistößen. Dazwischen findest du mit so ungefähr 3% bis 4,5% aller Tore aus indirekten Freistößen, aber relativ weit abgeschlagen, die keine Ahnung, die ikonischen Momente, wenn der Roberto Carlos einen direkten Freistoß ein versenkt oder wenn sonst irgendein spielentscheidender Freistoß passiert. Ja. Oder dieses geistige Experiment, das wir heute schon durchgeführt haben, wenn du in der 92. Minute.
Wenn man selber ausführen.
Selber ausführen und das WM-Finale entscheiden oder was auch immer.
Ich meine, prinzipiell sagen wir bei Spielfrei immer, oder nicht nur bei Spielfrei im Leben eigentlich auch, wer üben muss, der kann nichts.
Ja.
Aber für Standards gilt das halt eigentlich nicht. Sondern das ist eigentlich in einem Spiel, wo wir schon so oft drüber philosophiert haben, dass es wirklich sehr groß auf Glück basiert und ganz viele Sachen einfach nicht kontrollierbar sind, ist das eigentlich die kontrollierbarste Geschichte, der kontrollierbarste Aspekt, den es im ganzen Spiel gibt, oder?
Na, absolut. Du hast halt die Situation, dass der Fußball ist offen, ist ein dynamisches Spiel miteinander, du kannst wenig Dinge kontrollieren und verhältnismäßig gut, so wie du sagst, kannst halt die Standardsituation kontrollieren. Und es ist jetzt nichts Neues, dass Standards trainiert werden. Das haben selbst wir in unserer aktiven Zeit sind Standards trainiert worden. Nur die Art und Weise, wie du Standards trainierst, hat sich verändert. Die Art und Weise, wie du auf Standards blickst, die Art und Weise oder der Umfang, wie viel Standards du trainierst. Mhm. Weil früher war es halt das Klassiker, am Schluss machst du noch ein bisschen Standards oder was auch immer, damit du halt auch irgendwie deine Eckbälle nochmal einstudiert hast. Ja. Aber diese Professionalisierung, die dort stattgefunden hat, ist sicher einer der latest Trends, wenn man so will, in dem, wie Fußballmannschaften arbeiten.
Genau, und ein ganz spannender Ansatz, den ich dazu gefunden habe. Jetzt haben wir schon gesagt, irgendwie so 20% aller Tore sind circa durch Standards. Ja? Zum Beispiel bei Arsenal vor dem gestrigen Liverpool-Spiel waren es 40% aller Tore in der aktuellen Saison. Generell ist es so, dass man ungefähr bei den Top-Mannschaften, da reden wir halt von entweder Mannschaften, die das überdurchschnittlich gut kennen, so wie Brentford, zu denen kommen wir später noch, oder zu Top-Mannschaften, die einfach per se überall top sind, wie halt City oder halt Arsenal oder Liverpool, die brauchen dann ungefähr 20 Standards für ein Tor. Und jetzt gibt es da eine ganz interessante Rechnung. 15 oder so 20 Tore-Stürmer kostet aktuell circa?
In der Premier League? Ein 20 Tore-Stürmer bist wahrscheinlich bei 60, 70, 80 Millionen.
Geht sich wahrscheinlich gar nicht aus.
Geht sich wahrscheinlich gar nicht mehr.
Eher 100.
Ja, beide mal, ja.
Wie gesagt, 10 bis 15 Tore-Stürmer, Ivan Toney zum Beispiel, das sind wir bei 60, 70
da haben.
Weißt du, was viel billiger ist?
Was denn?
Ein Standard-Coach.
Ja, das stimmt tatsächlich, ja.
Und wenn du jetzt kurz überlegst, ja, wie viele Tore das dann so Liverpool in der vergangenen Saison geschossen hat, nämlich, glaube ich, über 30.
Ja.
Dann ist das eigentlich der beste Stürmer, den du für Geld kaufen kannst, im metaphorischen Sinne.
Ja, wenn du es so siehst, ja, stimmt.
Das war so die Überlegung bei meiner Recherche heute, wo ich mir gedacht habe, okay, das macht richtig Sinn, dass eigentlich alle Top-Mannschaften wirklich, wirklich viel Zeit, nämlich im Sinne von Trainingsaufwand und natürlich auch ein bisschen Geld, aber halt weit weniger, als was ein Spieler kosten würde, in das Professionalisieren dieser Standards stecken.
Ich mag gerade dieses Gedankenspiel, dass du sagst, okay, du ersparst dir quasi einen sündteuren Transfer, indem du vielleicht, ich meine, vielleicht hat man trotzdem, vielleicht sind es dann nicht 30, sondern halt die Steigerung sind halt vielleicht 20, weißt du, wenn du das sagst,
ja,
du hast halt nicht 10 Tore, das dazu ist, sondern wenn du es halt wirklich optimierst, bist du halt auf 30 Tore. Aber das ist ein spannender Gedanke, weil da kannst du wirklich sehr viel Standard-Coaches anstellen.
Ja.
Und das Lustige ist, lange Zeit sind diese Standard-Coaches ja, also anders, die Standardsituation hat man sich meistens im bestehenden Team ja aufgeteilt.
Ja.
Meistens hat irgendwie, keine Ahnung, entweder der als letztes gesessen ist vielleicht, hat dann die Standards umgehängt gekriegt oder was auch immer. Und es hat halt wie so in vielen Bereichen im Fußball halt da wirklich eine Professionalisierung eingesetzt. Und das Spannende ist, und du hast ja, und da kommen wir vielleicht eh schon ein bisschen zu dem Punkt, das da vorher erwähnt, ganz wesentlich dahinter steckt wieder dieses Konstrukt Midtjylland und Brentford. Mhm. Wir haben dem Ganzen ja schon mal, also Brentford haben wir schon mal eigene Episode gewidmet, wo wir über den Eigentümer, über den Matthew Benham gesprochen haben und wie der quasi mit seinem datengetriebenen Fußball Midtjylland und Brentford dorthin gebracht haben, wo sie sind und selbst persönlich sicher Vermögen aufgebaut hat in Sportwetten. Aber das Spannende, selbst da laufen wieder viele Dinge zusammen bei diesem Club.
Ja.
Weil wenn du dir ein bisschen so anschaust, wer so diese Standard-Gurus sind, die jetzt unterwegs sind, und der eine, da gibt es ja den anderen Bekannten, der bei Liverpool dieser Einwurftrainer war. Mhm. Ich glaube, der war nicht nur bei Liverpool Einwurftrainer, sondern bei vielen anderen ja auch. Mhm. Von all diesen Leuten führen die Wege, irgendwo kreuzen sie sich mit Midtjylland. Der war zum Beispiel, das weiß ich, bevor er 2018 bei Liverpool angeheuert hat, zwischen 2015 und 2018 auch bei Midtjylland. Das heißt, dieses ich gehe jetzt daher, zerlege den Fußball in einzelne kleine Bausteine und versuche den datengestützt zu optimieren. Das Modell hat halt mittlerweile echt sehr, sehr viele Anhänger gefunden.
Ja, weil, vor allem, weil das ja das eine Punkt ist, ich lege mein Spiel ein bisschen auf Standardsituationen aus und die trainiere. Und das andere ist natürlich, ich gehe noch einen Schritt weiter, ich scout entsprechend. Ich suche mal Leute, die in Standardsituationen gut funktionieren, die halt eine gewisse Körpergröße mitbringen. Newcastle ist so ein Beispiel. Die haben den Kieran Trippier zum Beispiel, der hat, glaube ich, letzte Saison über 100 Standards getreten. Und hat mit einer sensationellen Quote Erfolg und so weiter. Also das, du brauchst einen, der einen einschneidet, du brauchst Fülle, die dann unterschiedlichste Sachen machen und dann funktioniert das Konzept richtig gut. Ja.
Und das ist schon ein wahnsinnig spannender Gedanke, dass du, wo du sagst, okay, wie viel kann ich aus dem Open Play, aus dem Spiel heraus noch optimieren?
Ja.
Und jeder denkt an das Ganze. Und dann sehen ganz viele halt wirklich gerade, da sind wir wirklich dabei, das mitzuerleben, dieses riesen ungenützte Potenzial der Standards. Und ich habe ja zum Beispiel ganz spannend gefunden, bei deinem beloved Arsenal, wie der Mikel Arteta gekommen ist, hat er ja seinen Standard-Coach mitgenommen von City.
Genau.
Und wo hat der vorher gearbeitet? Auch bei Brentford.
Ja.
Das heißt, es ist tatsächlich lustig, egal, es ist, glaube ich, eine relativ überschaubare WhatsApp-Gruppen dieser Top-Standard-Coaches, die es gibt.
Wahrscheinlich, ja.
Und alles läuft irgendwie zusammen bei Brentford. Auf jeden Fall hat der Mikel Arteta seinen Standard-Coach auch von City mitgenommen, oder der ist mitgegangen. Und so wie du sagst, du passt dann automatisch auch, wenn du so eine Person holst und den mit einem gewissen Entscheidungsmacht vielleicht sogar ausstattest, musst du halt wirklich auch im Transferbereich dementsprechend nachwirken. Und das ist das, was Arsenal gemacht hat. Arsenal haben die Zentimeter gefällt.
Richtig gefällt, ja.
Also du siehst, wie in den letzten Transferfenstern ganz gezielt zusätzlich zu diesen, und so wie du richtig sagst, du brauchst einerseits diejenigen, die den Ball richtig gut bringen,
ja.
Aber du brauchst ja dann auch die Gabriel Magalhães, wie er heißt, oder den William Saliba oder was auch immer. Mhm. Selbst Kai Havertz
hat auch Größe.
Hat auch Größe. Ja. Nicht? Das heißt, das ist dann schon spannend, wenn du dann siehst, wie Arsenal jetzt in den letzten Jahren, weil in den letzten 2-3 Jahren, waren sie schon, hast du immer gemerkt, dass sie immer besser werden. Mhm. Und mittlerweile, wie es du vorher angekündigt oder vorher schon erwähnt hast, sind sie die absolute Spitze in der Premier League. Mhm. Haben, glaube ich, 14 oder 15 Tore allein der Saison jetzt schon aus Standards geschossen.
Genau, und das noch ohne Elfmeter. Mit dir Elfmeter waren es über 20. Also,
und ja. das ist schon wirklich sehr, sehr spannend, wie diese Facette vom Spiel optimiert wird und welche Wichtigkeit mittlerweile solche Coaches
haben. Du brauchst da nur schauen, City zum Beispiel, die sind ja auch gewachsen. Also die haben richtig große Spieler, egal ob du jetzt mit dem Rodri im Mittelfeld anfängst oder halt oft spielen die mit vier Innenverteidigern im Feld, um eben in so Standardsituationen, gerade gegen Teams, die den sogenannten Low-Block spielen, also wie man es in Deutschland bezeichnen würde, den Bus parken, brauchst du dann oft das bisschen Klick, aber auch das bisschen Talent, um dann im Standard zu dem Tor zu kommen. Und dann geht es natürlich oft leichter.
Ja. Und das Spannende ist halt für mich, dass der Fußball hat immer mehr, ist immer mehr dieses Big, Big, Big Business, was um so viele Sachen geht, um so viel Kohle geht. Und du merkst so richtig, es wird kein Stein mehr auf den anderen gelassen. Es wird wirklich versucht, jede einzelne Facette, ob es das Tormannspiel ist, ob es, keine Ahnung, die Art und Weise, wie du mit deinen Balljungen zusammenarbeitest. Das wird alles mittlerweile so verwissenschaftlicht schon fast, aber nicht im negativen Sinn, sondern du sagst halt wirklich, du versuchst aus einer Vielzahl von Daten halt wirklich Erkenntnisse auszuziehen und das ist halt dann schon wirklich spannend.
Ja.
Wenn du dann halt wirklich nach überschaubarer Zeit echte Unterschiede siehst, wenn du siehst, okay, Arsenal zieht in den letzten 2 Jahren wahnsinnig an, wenn es um die Effizienz bei den Standards geht. Und das siehst du dann halt auch dementsprechend.
Ich habe da zwei Beispiele mitgebracht sogar, weil ich sie extrem cool finde. Das eine ist ein Einwurfbeispiel. Und zwar wissen wir ja alle, beim Einwurf gibt es kein Abseits. Und jetzt kannst du, wenn du jemanden hast, der ein bisschen weiter einwerfen kann, kannst du prinzipiell immer diese Bogeneinwürfe Richtung Tor machen. Das kennt man ja. Mhm. Was ein bisschen neuerer Trend ist und was extrem gut funktioniert ist, dass du einen Stürmer einfach ins sehr, sehr weite Abseits stellst und der Seiten entlang den Ball zuwirfst. Und dann nicht, wie sonst üblich beim Einwurf, den Ball versuchst weiter zu verarbeiten und abrollen zu lassen oder so, sondern brauchst du einen technisch versierten Stürmer, der dann direkt weiterspielen kann. Das heißt, sie dann zum Tor dreht und einfach gleich drauf loslassen kann, zum Beispiel einen Steigelpass einspielen. Mhm. Oder, was natürlich auch ziemlich...
Also du machst quasi, wenn ich es richtig verstehe, Entschuldigung, du machst aus einem Einwurf einen Corner.
du machst nicht, nein, du musst einen Seiteneinwurf vorstellen, wo du über die Innenverteidiger drüber wirfst, aber Richtung 16er Eck.
Ja.
Da in die Seiten.
Ja.
Weil es gibt ja kein Abseits.
Ja.
Das heißt, der Stürmer kann extrem weit bei der Torlinie stehen.
Das ist klar.
Ja. Und entweder steht er ziemlich frei und kann den Ball verarbeiten, um dann direkt aufs Tor abzuschließen oder einen Steigerpass zu spielen. Oder, was natürlich in letzter Zeit öfters passiert ist, die Innenverteidiger müssen notgedrungenermaßen auch zurückgucken. Mhm, und dann erzeugst du halt einen Raum in der Mitte. Das heißt, der Spieler braucht dann doch nur wieder tropfen lassen und weiterverhalten. Mhm. Und so oder so reißt du auf jeden Fall einen Raum auf. Das ist ziemlich clever.
Ah, spannend.
Und das Zweite, was ich cool gefunden habe, war eine ganz einfache Eckball-Variante. Ich glaube, da bin ich bei Brentford oder so drauf gestoßen. Und zwar der klassische Freistoß an die erste Stange, wo dann jemand steht und den Ball in die Mitte weiterspielt, um dann Richtung Tor zu köpfen. Ja, so weit, so klar. Aber was die besonders machen ist, sie stellen zwei Spieler hin beim Eckball. Das heißt, du weißt nicht, ob er innen geschwungen oder außen geschwungener Eckball ist. Und der Mittelstürmer hat nur eine Aufgabe, nämlich auf die zwei Innenverteidiger und auf den Goalie zuzurennen und nicht zu springen.
Mhm.
Weil das dazu führt, offenbar psychologisch, dass du auch nicht springst. Das heißt, der Ball kommt kürzer als erwartet. Die Typen in der Mitte springen alle nicht. Der von der kurzen Stange verlängert in der Mitte. Und dann, jetzt kommt natürlich noch der entscheidende letzte Punkt, rennen aus dem 16er zwei eine, die mit Geschwindigkeit daherkommen und im Gegensatz zu allen anderen sehr wohl springen.
Mhm. Spannend.
Also voll einfach eigentlich, aber total psychologischer Trick irgendwie drinnen und so. Also echt spannende Geschichte.
Also ich habe jetzt schon ein paar Mal gelesen, dass es gerade bei dem Thema Eckball wirklich so viele besondere Zutaten gibt. Das erste, du brauchst halt eine gewisse Struktur, dass du, so wie du angesprochen hast, wo du sagst, okay, jeder weiß natürlich, was er machen muss. Und dann eben gerade dieses Element der Täuschung oder was.
Chaos
was
eigentlich,
Chaos oder der Moment Chaos. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, das haben sicher alle bei den Kickers abgeschaut damals. Nein, aber das ist schon sehr spannend. Und gleichzeitig, und das Ganze steht und fällt halt mit der Qualität natürlich auch von demjenigen, der den 16er halt den Baller dementsprechend bringt natürlich.
Auch wichtig, ja. Aber was natürlich auch wichtig ist, es reicht noch nicht allein, dass man sich einen Trainer für sowas holt, sondern dieser Trainer muss natürlich diverseste Tätigkeiten ausführen. Stefan, du hast das, glaube ich, ein bisschen angeschaut, was der so tun muss.
Also es ist tatsächlich so, das ist nicht mehr, wenn du die Top-Mannschaften anschaust, ist das keine zusätzliche Funktion, die irgendwer übernimmt, sondern das sind ja mittlerweile echt Spezialisten, die mitunter wirklich eine ganz spannende Vita haben. Das sind dann oft nicht mehr die ausgebildeten Mannschaftstrainer, die, keine Ahnung, ihre Karriere auch als Mannschaftstrainer genau gemacht haben und dann irgendwie den Staff von jemandem aufrücken und dann nur das machen. Nein, das sind mitunter extrem datengetriebene Typen, keine Ahnung, die vielleicht als Datenanalyst irgendwo gearbeitet sind oder vielleicht sogar komplette Quereinsteiger. Es gibt ja diesen einen bekannten, Italiener, den Giovanni Vio, den hat es ein bisschen Geschichte um den herum gegeben, weil der das italienische Standardspiel bei der EM 2020, die 2021 stattgefunden hat, so optimiert hat. Und der Typ ist irgendein Banker gewesen, der irgendwann dann mal aus seinem Interesse heraus sich da eingenördert hat, dann irgendwann im Fußball im Staff angefangen hat und absoluter Guru ist. Mhm. Komischerweise auch damals bei Midtjylland dann irgendwann mal angeheuert gewesen. Und du hast so spannende Profile einerseits einmal, das heißt, du hast nicht mehr diese klassischen Trainertypen, sondern wirklich extreme Spezialisten in gewissen Bereichen, die aber gleichzeitig wahnsinnig viele verschiedene Dinge übernehmen müssen. Das heißt, da geht es einerseits darum, dass du wirklich hergehst und Strategien entwirfst. Was ist meine Offensivstrategie? Was ist meine Defensivstrategie? Dass du in der Lage bist, Datenmaterial zu sichten, um für die eigene Mannschaft daraus Trends abzuleiten. Mhm. Dass du hergehst, dementsprechend mit einem Scouting-Netzwerk im Verein arbeiten kannst und so sagen, schau her, ich analysiere unsere eigenen Abläufe so, dass ich weiß, okay, wen brauchen wir denn, was fehlt uns noch? Fehlt uns Größe, fehlt uns Dynamik, fehlt uns der eine Set-Piece-Taker, der die Bälle richtig sauber bringt. Was fehlt uns in all diesen Sachen? Das ist derjenige, der, was man auch immer mehr sieht, dass wenn du dir, wie heißt es jetzt richtig, die Coaching-Zone anschaust, es redet dir nicht mehr nur ein Typ, der Trainer mit den Spielern oder was auch immer. Ja. Du hast extrem viel aus dem Staff, die aktiv eingreifen, wo du sagst, okay, die im Spiel, während dem Spiel drinnen coachen, die Anweisungen geben, die während dem Spiel Anpassungen treffen, wie man es zum Beispiel bei Brentford ist ein gutes dokumentiertes Beispiel. Wenn du zum Beispiel siehst, dass die in der ersten Hälfte immer die gleiche Struktur haben, also Positionierung von ihren Spielern.
Beim Standard.
Beim Standard, ja. Bei jedem Corner. Dann natürlich das Spezielle ist die Varianz. Das heißt, dass du sagst, du startest zwar alle aus der gleichen Position, aber du hast dann unterschiedliche Laufwege. Mhm. Und dann aber zum Beispiel sagen, okay, sie reagieren im Spiel und ab dem Zeitpunkt arbeiten sie mit einer ganz anderen Grundformation, zum Beispiel beim Corner.
Also so, wie wir es bei Ted Lasso gesehen haben, oder?
Genau, ungefähr
oder
so.
Oder dem Led Tesso Special.
Und gleichzeitig sind es dann diejenigen, die wirklich hergehen und sagen, okay, wir analysieren das, wir reden mit den Scouts oder das geht so weit, dass das bis runter in den Nachwuchsbereich auch schon geht, dass du sagst, okay, das sind Leute, die dann wirklich das Gespräch mit den Akademien, mit den Nachwuchsleistungszentren suchen, Leute coachen in dem Bereich, damit halt, keine Ahnung, da Spieler das halt schon aufsaugen, wie du die Sachen dementsprechend machst. Also finde ich wahnsinnig interessant und was mir da ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, das war sie tatsächlich aus einem beruflichen Interview mit dem Geschäftsführer von der TSG Hoffenheim, mit dem Jan Mayer. Der hat einmal gesagt, einer der größten Trends, wenn man so will, die er sieht, ist, dass der Fußball ähnlich wie im American Football im Training immer spezieller wird. Mhm. In dem Sinn, dass du sagst, dieses Klassische, wie es wir kennen, umziehen, alle gehen aus, sie trainieren zusammen am Platz, dass das eigentlich ein bisschen ein Auslaufmodell ist. Sondern dass du immer mehr die Situation hast, dass du die ganze Mannschaft wirklich nur mehr für taktische Einheiten zusammenholst und sonst eigentlich alle nur mehr in ihren Special Teams, wenn man so will, arbeiten. Mhm. So wie man es kennt, dass die Tormänner ihr eigenes Ding machen. Tormänner machen, glaube ich, immer ihr eigenes Ding. Aber dass du wirklich sagst, okay, die Stürmer machen andere Dinge. Und dass du wirklich die voneinander trennst und nur mehr für gewisse taktische Einheiten sie wirklich zusammenholst. Mhm. Also wirklich dieses Denken in so Special Teams, wie du das eben in den USA hast. Ne?
Mhm. Macht schon Sinn. Und was ich vorher noch nicht erwähnt habe, ist auf der einen Seite kann man sagen, ein guter Einwurfcoach kann einen 15 bis 20 Tore-Stürmer ersetzen, wenn man gehört. Was ja dann in der andere Richtung vielleicht auch noch geht. Ne? Wir haben jetzt immer die Offensive besprochen, aber Standard-Coach ist natürlich auch extrem hilfreich, wenn es darum geht, verteidigen zu lernen, ne? Besser Standards verteidigen zu lernen.
Und das heißt, wir haben ja vorher schon die Zahl angesprochen, dass 20% insgesamt aller Tore, und jetzt hoffe ich, dass ich keinen mathematischen Minute komplett blamiere, 20% aller Tore aus Standards passieren. Gleichzeitig runtergebrochen auf eine einzelne Mannschaft kann es aber durchaus bedeuten, dass eben du 30% aller geschossenen und bekommenen Tore aus Standards heraus passieren. Mhm. Das heißt, das ist eine extreme Wichtigkeit, die du hast, so wie du sagst. Das wirkt ja nicht nur im Offensivspiel, das wirkt ja genauso im Defensivspiel.
Ja. Ja, und einen Spezialfall hast du vorher schon angesprochen, nämlich den damals zumindest einzigartigen und ersten Einwurfscoach.
Genau. Jetzt muss ich mir den Namen nochmal kurz raussuchen.
Thomas Grönemark.
Thomas Grönemark, genau. Thomas Grönemeyer hat unter anderem eben, wie gesagt, bei Mittelland dann auch agiert und ist eben einer von diesen Leuten, die eine ganz spannende Vita haben. Er war Kicker irgendwann, glaube ich, nicht sonderlich gut und war dann auf einmal Anschieber beim dänischen Bob-Nationalteam und ist dann mal wieder in den Fußball zurückgewechselt. Und hat seither, und er sagt selber, Liverpool war natürlich für ihn der Booster in seiner Karriere, weil bis dort bei Mittelland gearbeitet hat, bis ihn der Klopp nach Liverpool geholt hat. Und nach Liverpool geholt, das war recht spannend. Das war nicht so dieses klassische, ich fange jetzt bei euch im Staff an und bin von Montag bis Sonntag jeden Tag am Trainingsgelände. Nein, der war wie quasi so ein externer Consultant, so deppert das jetzt da klingt.
Ja.
Der ist mehrmals im Jahr für eine Woche dann dort gewesen und hat mit den Spielern gearbeitet. Das heißt, das ist dann wirklich bei dem Punkt gewesen, der hat mitunter schon laut eigener Aussage mit 25 Vereinen insgesamt schon gearbeitet. Mit Ajax, in den USA mit einigen und so weiter, mit Liverpool.
Also das ist, wenn man den seine Schmähstern mal raus hat, dann passt es auch sozusagen.
Ja, und das spannend, hier erstens mal das. Und offensichtlich hat er bis zu 20 verschiedene Einwurftechniken entwickelt. Und er sagt, es geht darum, schnelle und kluge Einwürfe zu machen mit dem Ziel, einen Konter einzuleiten. Mhm. Weil die meisten Einwürfe entstehen, indem du auf der Seitenlinie den Ball verlierst irgendwo.
Ja.
Und dass dann quasi den Tempowechsel im Spiel drinnen hast. Ja. Und das Spannende ist, es gibt dann auch irgendwann eine Zahl, über die ich gestoßen bin. Das geht dann so weit, dass das hat man sich in der Champions League-Saison angeschaut, unter anderem bei seinem Spiel Bayern gegen Liverpool, das war in der K.O.-Phase vor ein paar Jahren, zwei, drei Jahren oder was auch immer, wo in einer und derselben Partie Liverpool 75% der Einwürfe an den Mann gebracht hat und die Bayern irgendwie 25 oder 30% an den Mann gebracht haben. Und wenn es wieder darum geht, diese kleinen Facetten im Spiel zu optimieren,
ja, ja, klar,
ist das natürlich ein Riesenhebel, den du hast.
Ja, macht Sinn. Ja, gut. Stefan, jetzt müssen wir uns natürlich noch anschauen, wo die Reise der Standardsituationen hingehen kann. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Es ist, auf der einen Seite gibt es Spezialisten, die dem Fußballerinnen und Fußballer in Standardsituationen trainieren. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Spezialisten, wenn es darum geht, in Standardsituationen gewisse Rollen auszuführen. Also das kann eben dann der Decoy sein, der halt irgendwo hinläuft und nicht springt. Das kann der Kicktaker sein, der den Freistoß oder den Eckball einschlanzt oder den Auswurf einführt. Und was natürlich in Zukunft schon so ein bisschen am Tablett steht, ist, das könnte auch jemand sein, der von der Bank kommt oder eingewechselt irgendwas macht und dann vielleicht wieder verschwindet. So ein bisschen wie beim
American. Wenn es vielleicht die Regeländerung gibt in die Richtung, dass du sagst, okay, du erlaubst wirklich sowas. Ja. Aber das hat man bis zum gewissen Grad ja schon gesehen, oder? Dass du sagst, okay, Tormänner, die eingewechselt werden fürs Öferschießen oder was auch immer. Einzelne Spieler, die noch kurz vor dem Öferschießen einmal eingewechselt werden. Was du jetzt siehst, ist der absolute Elitebereich im Fußball, wird noch viel weiter professionalisiert werden. Mhm. Und natürlich wird es da einen Trickle-Down-Effekt geben, dass wenn, keine Ahnung, jeder Premier Leagueist über seinen eigenen Set-Piece-Coach, Standard-Coach verfügt, wird das dann runterbrechen, wird irgendwann bei den Deutschen der Fall sein, irgendwann wird es in Österreich ankommen. Die Frage ist natürlich, in welcher Qualität, auf welchem Niveau, mit welchen Ressourcen, weil natürlich ein österreichischer Bundesliga-Leagueist kann nicht einfach von heute auf morgen x verschiedene zusätzliche Rollen,
du musst so
Planstellen schaffen.
So Event machen in der Stadthalle, alle zusammenfassen und so wird eingeworfen.
Ja. Nein, aber du merkst, also es wird nichts mehr dem Zufall überlassen. Aber das Spannende ist halt trotzdem, wo dann noch die Eigenheit des Fußballs, dass er halt unkontrollierbar ist, erhalten bleibt und das kannst du halt auch dann nicht durchoptimieren. Und ich hoffe nur, dass man nicht versucht, dem Fußball quasi jegliche Form von Chaos-Moment irgendwie zu nehmen. Mhm. Was, glaube ich, keiner versucht, aber es ist einerseits extrem spannend zu sehen, wie jedes einzelne Detail im Fußball immer professionalisierter wird, immer datengetriebener wird. Gleichzeitig weißt du aber, jeder, der spielt, ist, du kannst noch so alles trainieren, in der entscheidenden Situation den Ball halt dann dementsprechend zu machen, ist halt.
Ja. Letztlich wie überall im Fußball trotzdem viel Glück, nicht? Weil genau, der Ball muss richtig kommen, der Gegenspieler muss mitspielen, der eigene Spieler muss mitspielen. Also es ist nichtsdestotrotz ist im Fußball nach wie vor viel dem Zufall überlassen. Das ist ja auch das Coole, weil so passiert es hier und da, dass eine kleine Mannschaft eine große Mannschaft ärgert. Und mitunter ist das ja auch was wirklich sehr Cooles und eines der Highlights. Und gleichzeitig natürlich ist es vielleicht wie uns, die halt einfach auch an jeglichen Veränderungen im Sport zumindest interessiert sind, interessant zu beobachten, wie sich die Top-Teams dann quasi wieder neue Sachen einfallen lassen. Und das wird jetzt nicht das Letzte gewesen sein, was sie sich überlegt haben. Und wir sind gespannt und warten darauf, was dann auf uns zukommen kann, auf alle Fälle.
Gut.
Ja, dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchten wir uns wieder mal bedanken. Nochmal großer Dank an den Noel, dass er da kurzfristig eingesprungen ist und uns mit der Kamera unterstützt hat. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.